Technik wird zu 140. Herzlich willkommen im Gewitterstudio. Mit mir dabei wieder Marcel Böttcher.
Einen wunderschönen.
Herzlich willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandards-Podcast. Von und mit David Maciejewski.
Ja, wir wollten ja ein bisschen die Microsoft-Sendung machen heute. Es ist nicht das anziehende Gewitter schuld, warum wir das nicht machen, sondern Skype hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben eigentlich alles perfekt vorbereitet. Microsoft hat an deren Stelle sogar einen Konferenzcall eingerichtet. Nur Skype wollte eben nicht so ganz mitspielen und hat die Verbindung nicht herstellen wollen dahin. Wir waren gut präpariert, alle haben gewartet quasi. Schlussendlich haben wir uns denn dafür entschieden, das Ding abzubrechen, bevor wir hier noch 5 Stunden lang jeweils an der Technik rumzuprobieren, doch noch die Verbindung herstellen zu können. Das haben wir sein gelassen und auf jeden Fall ist es so, dass wir die Sendung jetzt für Dienstag geplant haben. Also Dienstag ist die Aufnahme und wir hoffen, dass wir das technisch bis dahin endlich geregelt bekommen. Ansonsten die Notlösung könnte sein, dass wir komplett einen Telefonkonferenz-Call machen, allesamt. Das heißt, dass wir dann auch zwar schon die Moderatoren sind, aber dann quasi nicht als Moderator wahrnehmbar sind. Aber ich denke, Hauptsache die Informationen kommen rüber. Aber wir versuchen das nochmal hinzubekommen.
Ich bin da eigentlich ganz guter Dinge.
Genau. Deswegen machen wir aber trotzdem heute bei dem anziehenden Gewitter noch eine Sendung. Und zwar haben wir wieder für euch ein paar News ausgegraben. Wir haben eine kleine Empfehlen-Rubrik und auch eine kleine Meckerecke. Und deswegen würde ich mal sagen, Marcel, steigen wir mal ein in die News.
Genau. Eine sehr überraschende Nachricht. Der Real Player ist in Version 11 erschienen. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass es die noch gibt. Ich dachte, die wären schon längst pleite. Ich weiß auch nicht, wie die es geschafft haben. Aber Version 11 ist rausgekommen. Ist ein bisschen untergegangen. Ich habe es irgendwo aus meinem Google Reader gesogen. Neuerungen. Also der Real Player hat ja schon immer irgendwie ein bisschen der Zeit hinterhergehangen. Und in dem Interview mit dem, ich glaube, mit dem Geschäftsführer von, ich weiß gar nicht, wie die Butze heißt, Real halt, wurde als Daseinsberechtigung für die neue Version genannt, dass der Replayer jetzt direkt im Player auch Videos konvertieren kann für Mobilgeräte, iPhone und Co. Sprich, sie hängen wieder ein bisschen der Zeit hinterher, würde ich sagen.
Aber Replayer an sich, das kenne ich noch so aus der Dinosaurier-Vorsteinzeit, das ist schon irgendwie super lange Jahre her und ich glaube, der letzte große Internetdienst, der das wirklich genutzt hatte, war Amazon. Die hatten ja damals mal diese Vorspielfunktion für die Musik, das war auf dem Real-Format, also auf dem Audio-Format und du musstest dir für einen Replayer runterladen, selbst das hat nie irgendwie so richtig funktioniert und das war auch das Problem immer ständig mit diesem Replayer, alles hat nie so wirklich funktioniert.
Also ich fand das.
Ich dachte eigentlich, dass die schon in der Versenkung verschwunden sind.
Wie gesagt, das habe ich auch gedacht. Also mein größtes Problem mit dem Replayer war eigentlich, dass ich eine sehr einfache Aufgabe lösen möchte, nämlich einen Audio-File abspielen möchte und dafür sich so ein kleines Flugzeug-Cockpit mit entsprechender Funktionalität aufmacht. Mir war das Ding schon immer ein bisschen zu oversized und hat sich ein bisschen wenig auf das konzentriert, was es eigentlich machen soll. Ja, wer ihn nutzen möchte, nur zu. Ich bin mal gespannt, ob noch eine Version 12 erscheint.
Ja, vor allen Dingen, eine Sache muss ich noch erwähnen. Die Mac-Version sieht wieder schlechter aus als die Windows-Version. Die Windows-Version scheint so ein Klon zu sein von Microsoft Media Player.
Ja.
So scheint so, zumindest von dem Screenshot, den ich gesehen habe. Und die Apple-Version ist so wie ein ganz, ganz altes QuickTime.
Das kommt ungefähr hin. Ja. Riesengroße, komische Buttons.
Genau, sieht alles nicht so hübsch aus. Und wir Mac-User sind da ja ein bisschen verwöhnt in der Hinsicht.
Ich empfehle da den VLC. Aber mit der neuen QuickTime-Version, die ja jetzt im, ich glaube, September mit Snow Leopard kommt, soll da ja auch sich einiges tun. Ich bin sehr gespannt. Also das, was man in der Keynote da gesehen hat, hat mir auf jeden Fall sehr imponiert.
Genau, da können wir euch ja nochmal einen Bericht erstatten, sobald es denn da ist. So, nächste Neuigkeit, Firefox 3.5.
Genau, draußen. Wir hatten es ja schon mal angekündigt vor 2-3 Sendungen, hatten da auch schon mal gesagt, was so die neuen Key-Features sind. Aus Webentwicklersicht wurde das Audio- und Video-Tag von HTML5 implementiert. Damit kann jetzt Firefox, ich glaube, bis auf ein Tag alles, was so zu HTML5 draußen ist. Mir kommt da gerade ein Gedanke, es gibt dazu auch noch einen Vergleichschart. Vielleicht kram ich das nochmal raus. Da sieht man dann auch nochmal, wo im Moment zum Beispiel der IE8 da liegt. Aber dafür dann haben wir ja Dienstag noch ein wenig Zeit. Ja, zu den Features nochmal kurz für die, die es nicht gehört haben. Es gibt einen Porno-Knöpfchen, also sprich ein Modus, dieses Private Browsing, beziehungsweise wo haben wir es denn? Ja, der private Modus, so hat Firefox das Ding betitelt. Das heißt, da werden dann, wenn man natürlich für seine Freundin ein Geschenk kauft und die da nicht hinterher kommen soll, was man Schönes gekauft hat, wird da keine Chronik angelegt, Downloads gleich wieder gelöscht, also einfach keine Spuren hinterlegt. Was gibt es noch Neues?
Er ist wesentlich schneller.
Er ist wesentlich schneller. Generell fühlt er sich schneller an JS. Also JavaScript kann er deutlich schneller verarbeiten. Ich glaube, der hat auch eine neue Engine bekommen, schon ein paar Wochen her. Am Mac unterstützt er Mausgesten. Davon haben es leider zwei nicht in die finale Version geschafft, aber die kann man sich noch nachträglich über die Konfiguration wieder freischalten. Kann ich auch vielleicht nochmal raussuchen. Also ja, eine sehr schöne, stabile Version, jedenfalls, was der erste Eindruck so hergibt und seit 2-3 Tagen jetzt draußen.
Mhm. Firefox 3.5. Wenn wir die Zahlen umdrehen und packen die 3 nach hinten, kommt dabei raus 5.3 und da sind wir nämlich bei dem neuesten PHP-Release gelandet.
Die sind schon ein bisschen weiter.
Die sind ein bisschen weiter und da ist jetzt, wie gesagt, der Final Release rausgekommen von PHP 5.3. Mag es für den einen oder anderen, der mit PHP nicht programmiert, nicht so spannend finden. Es ist für PHP-Entwickler aber ein sehr wichtiger Release, denn mit 5.3 sind viele, viele Sachen reingekommen, die für richtige PHP-Power-Programmierer und ich bin viel Programmierer in PHP, aber kein richtiger Power-Programmierer, sehr interessant sein könnten, unter anderem Namespaces. Probleme haben wir vielleicht oft gehabt, wenn wir eine Funktion schreiben, die heißt zum Beispiel Pustekuchen und stellen dann fest, dass in der Entwicklungsumgebung oder auf der Webseite, wo wir das eingebunden haben, dass es da von einem anderen Entwickler auch eine Funktion gibt, die Pustekuchen heißt, dann haben die sich gegenseitig gebissen. Und Namespaces heißt eben, dass ich jetzt für meinen Arbeitsbereich das Ganze kapseln kann und der eine nennt seine Pustekuchen-Funktion Pustekuchen und ich meine Funktion ebenso und durch den Namespace verhakeln die sich nicht. Also es sind einige, ich bin froh, solange der Mac durchhält.
Ja, ich bin auch froh, ich bin nämlich in kurzer Hose und T-Shirt hier.
Oh, das ist toll. Ja, und unser Auto geht nicht, das heißt, wir können dich auch nicht fahren, aber da musst du durch.
Da muss ich durch.
Genau, also PHP 5.3 für PHP-Entwickler, wie gesagt, ein wichtiger Schritt. Ein paar Sachen, die in PHP 6 kommen sollten, sind ganz interessant. Auch für die Typo 3-Entwickler ist es interessant, denn Typo 3 setzt ja auf dem Framework Flow 3. Und das setzt PHP 5.3 voraus. Das heißt, für diejenigen unter euch, die auch in der Agentur oder sonst wo oder privat Typo 3 einsetzen, bedeutet das, das heißt, wenn ihr die neue Typo 3-Version dann installieren wollt, müsst ihr PHP 5.3 kompilieren lassen auf eurem Server. Und bis die Provider wirklich auf 5.3 aufgesprungen sind, das könnte ein bisschen dauern. Am besten eine eigene Root-Kiste kaufen und das Zeug draufschmeißen, denn das ist gar kein Problem. Ja, nächste Geschichte, John Hicks, das ist ja der Designer, der hoch angesehene, der bei Opera arbeitet und man von seiner Arbeit bisher nicht viel gesehen hat, mit einem Unterschied, der hat diesen PDF publiziert, mit Opera-Logos drauf gebatcht. Das Interessante dabei ist aber, dass er sich der Icon-Kreation widmet. Wie werden Icons gestaltet, worauf sollte man achten, bringt sehr, sehr viele Beispiele. Das ganze PDF gibt es kostenlos und deswegen ist es unter anderem auch sehr empfehlenswert. Aber auch, wie gesagt, weil sehr viel Infos drauf stehen. Also wer Icons gestalten kann oder wer prinzipiell daran interessiert ist, sehr offenes Feld, der sollte sich wirklich diese PDF anschauen. Sehr, sehr empfehlenswert.
Genau, ich denke, das ist nicht nur für all diejenigen interessant, die auch selbst Icons designen können, wollen, dürfen, sondern generell für alle, die damit hantieren. Und das sind ja in der Regel alle Webentwickler. Es gibt nämlich noch ein bisschen was Geschichtliches. Also auf jeden Fall empfehlenswert. Ich habe sehr genossen, das Ganze durchzusehen. Ist eine ich weiß gar nicht mehr, wo er das gehalten hat, aber sind die Slides einer Präsentation, die er vor kurzem gehalten hat.
Ich verstehe nicht, wieso es das Slides nicht gibt, sondern so ein PDF, aber nichtsdestotrotz ist es trotzdem empfehlenswert.
Funktioniert trotzdem.
Mhm. Auf jeden Fall anschauen.
Genau. Noch eine Sache, die man sich auf jeden Fall anschauen sollte, wenn man sich für hübsche Interfaces interessiert und es noch nicht getan hat, ist das Promotion-Demo-Video des neuen HTC Hero. Das neue Mobiltelefon, das ich weiß gar nicht wann, aber bestimmt irgendwann auch rauskommt. Es baut auf Android-Basis und ich muss sagen, es ist auf jeden Fall ein echter Leckerbissen. Da wird man als iPhone-Jünger, wie ich mich bezeichnen möchte,
teilweise
schon
neidisch.
Teilweise wirklich neidisch. Also die haben wirklich, ich glaube, ich würde den ganzen Tag mir nur das Wetter angucken und darauf warten, dass es schlecht wird.
Genau. Ich habe es mir gerade eben auch nochmal in Vorbereitung zur Sendung angeschaut. Eigentlich, weil wir gleich noch eine andere Geschichte hinten dranhängen. Das war so bei mir der Aufhänger. Du hast mir das Video gezeigt und ich war wirklich beeindruckt davon. Ich bin ja iPhone-Besitzer und ich war deswegen auch beeindruckt. Kleines Beispiel, das hast du gerade angesprochen, das Wetter-Widget. Das sieht so aus, dass dieses Wetter-Widget bei Regen wirklich also einerseits einen Regen zeigt in dieser Wolke, während bei Apple du eigentlich nur ein Symbol siehst.
Ja.
Und das Interessante dabei ist, und das ist wirklich ein Leckerbissen, dass ihr kennt das von einer Brille oder Sonnenbrille, wenn da Wasser drauf kommt durch Regen, dann seht ihr diese Wassertropfen so runterlaufen, wie beim Fenster, wenn es regnet. Und das ist ebenfalls auf dieser Oberfläche so dargestellt. Das Interessante, es geht noch einen Schritt weiter. Dann kommt automatisch ein Scheibenwischer, der das ganze Ding noch wegwischt.
Genau.
Das ist so eine Detailversessenheit in der Oberflächengestaltung, in der UI, finde ich ganz fantastisch. Die Oberfläche an sich gefällt mir auch richtig gut, also von dem, wie es bindend ist. Was man auch nicht leugnen kann, ist, dass sehr, sehr viele Darstellungen in der UI von Apple abgeguckt sind.
Ja, da gibt es auf jeden Fall viele Ähnlichkeiten.
Ist aber nicht schlimm, weil, wie gesagt, das, was Apple gemacht hat, ist super gut, also warum nicht adaptieren? Insgesamt löst das bei mir schon teilweise Neid aus. Ja, weil es wirklich, das wäre typisch Apple sowas. Also die Detailversessenheit und wirklich das perfekt grafisch so hinzubekommen, ist absolut. Also wer Apple-Produkte liebt, wird das HTC sicherlich auch lieben.
Ja, das denke ich auch. Auch von der reinen Informationsgestaltung ist es sehr nett. Es gibt noch ein, zwei Features, die ich mir echt fürs iPhone wünschen würde. Man kann zum Beispiel auf Kontaktebene wirklich alles sehen, was zu dem Kontakt gehört. Irgendwelche Fotos, sämtliche Mails und so weiter.
Das heißt, ich gucke mir deinen Kontakt an und kann dann alles sehen, was habe ich mit diesem Kontakt zu tun?
Genau.
Habe ich mit den E-Mails ausgetauscht?
Genau.
Sind irgendwelche Fotos von dir, die mit dir getaggt sind? Was ist da passiert, ohne dass ich wie beim iPhone in die jeweiligen Applikationen gucken muss und suche danach?
Genau, so sieht's aus.
Mhm.
Also sollte man sich auf jeden Fall angucken. Weswegen wir aber eigentlich zu dem HTC Hero gekommen sind.
Moment, eine Sache, die du im Vorgespräch noch gesagt hattest, du sagtest, was dir bei diesem HTC-Ding ganz gut gefällt, ist so der Bezug zur Realität, dass der ganz gut gemanagt ist. Willst du darüber noch kurz was erzählen? Also, dass es in der Realität recht gut angenommen ist. Also, ein Beispiel ist die Mail-Applikation.
Ach, jetzt weiß ich auch wirklich, was du meinst. Genau, also es gibt ziemlich viele Elemente, die auf analogen Dingen basieren. Also, Fotos zum Beispiel werden als Polaroid, die es ja jetzt auch nicht mehr gibt, als Polaroid dargestellt. Mails werden auch sehr, sehr, sehr haptisch in einem schönen Layout dargestellt.
Also nicht vollflächig über das ganze gesamte Bild, sondern eingerahmt und du hast eine Idee, das könnte Papier sein.
Oder? Genau, also da, wo das iPhone wirklich sehr minimalistisch funktionabel, sicherlich auch schön, keine Frage, aber halt wirklich sehr funktionabel gestaltet ist, setzt das HTC auf reale Gegenstände und das haben sie wirklich sehr schön umgesetzt.
Mhm.
Ja, aber weswegen wir eigentlich zu dem HTC Hero gekommen sind, ist, weil es Flash hat. Und das ist ja ein Feature, was beim iPhone oft gewünscht wird. Ich muss sagen, ich habe es, glaube ich, fast noch nie, vielleicht bei der einen oder anderen Geschichte. Und da lag es dann eher an der schlechten Website, die komischerweise Elemente mit Flash hatte, die man nicht mit Flash hätte umsetzen müssen. Aber das ist eine Geschichte, die ja beim iPhone oft bemängelt wird, dass es kein Flash kann. Das HTC kann es. Und dazu gibt es ein Demo-Video, was mir nochmal ziemlich gut verdeutlicht hat, warum ich eigentlich gar kein Flash will.
Genau, das ist sehr schlecht. Vielleicht erzähle ich kurz, was dieses Video ist. Das Video hat Adobe gemacht.
Ja.
Ein Adobe-Sprecher. Und der hat das eingebettete Flash, also mit diesem Flash-Player am Beispiel des HTC Hero, gezeigt, wie das Ganze funktioniert. An und für sich ist die Idee ja nicht schlecht, könnte man meinen. Doch der grobe Schnitzer, und dann kommen wir gleich nochmal drüber und erzählen, wie wir das insgesamt so aufgefasst haben. Der grobe Schnitzer in diesem Video ist, dass man erst sieht, okay, ein Ladebalken, und dann kommt ein richtig, richtig schlecht gemachter Cut, wo die offensichtlich den ganzen Ladezyklus rausgeschnitten haben. Und insgesamt gibt es von diesen Cut-Szenen, die richtig dilettantisch eingesetzt sind, zwei. Also es gibt wirklich zwei richtig derbe Cut-Szenen, woran man ganz einfach merkt, dass die unbequemen Stellen, die man bei Adobe nicht zeigen wollte, weil das eher peinlich für Flash ist, rausgeschnitten hat. Und das hinterlässt den Faden, also einen richtig schlechten Beigeschmack, sodass wir denken, wie du es gerade gesagt hast, ich bin ganz froh, dass es kein Flash auf dem Mobiltelefon gibt, eben weil es so träge ist, weil es so langsam ist und weil selbst die Lösung, die Adobe da voller Stolz präsentiert hat, auch völlig in die Tonne gegriffen war.
Genau, was mich aber eigentlich fast noch mehr, naja, stört, ist da vielleicht falsch gesagt, aber weswegen ich Flash eigentlich echt nicht als absolutes Must-Have auf einem Mobiltelefon sehe, ist, dass die meisten... Werbung ist natürlich eine gute Geschichte, aber die meisten wirklichen Flash-Applikationen und was auch immer benötigen einfach noch eine Maus. Also sie haben zum Beispiel dieses bekannte Pinguin, Schlag den Pinguin möglichst weit Spiel, wie auch immer das heißt. Ich komme auf den Namen nicht. Es ging vor 5 Jahren mal irgendwie durchs Netz, haben sie gezeigt. Aber das Spiel funktioniert auch echt nur deswegen, weil es ein Spiel ist, wo man nur einen Klick machen kann. Und das auf dem kompletten Bildschirm. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich habe eine Flash-Geschichte, wo ich hin und her zoomen muss, um irgendwas anzuklicken, also sprich mit dem Finger zu berühren, und da bewegen sich Elemente, was ja bei Flash nun mal die Sache ist, dann kann ich mir zum einen vorstellen, dass man da ziemlich schnell durcheinander kommt. Und ich denke, es gibt auch viele Anwendungsfälle, wo man einfach eine Maus braucht, wo man einen Hover-Status braucht. Und das halt deutlich mehr als im Web. Das ist ja auf dem iPhone bei CSS-Geschichten zum Beispiel sehr schön gelöst. Wenn ich zum Beispiel eine Navigation habe, die sich erst über einen CSS-Hover-Effekt ausklappt, merkt das iPhone und wählt dann, wenn ich den obersten Menüpunkt wähle, den nicht sofort aus, sondern aktiviert dann nur den Hover-Status. Das stelle ich mir in Flash sehr schwierig vor und zeigt halt die Problematik ganz gut. Zudem kommt dann noch, dass ich einen sehr kleinen Screen habe und meistens halt Anwendungen, selbst wenn ich sie im Vollscreen mache, die einfach unter, weiß ich nicht, einer bestimmten Auflösung einfach nicht vernünftig sich bedienen lassen. Also ich denke, man braucht es nicht wirklich.
Eine Problematik, die ich auch ein bisschen sehe, die auch nicht ganz zu Ende gedacht ist, oder ich habe sie einfach falsch verstanden, ist, die haben auch gezeigt, dass man durch ein langsames Doppelt drauftippen auf das Flash das im Vollbildmodus betrachten kann. Was ja bei Filmen ganz normal ist, wenn ich mir irgendein Video anschaue, da gibt es immer einen Vollbild-Button. Das möchte man auch. Beim iPhone ist es ja eben so, wenn ich da irgendwelche Elemente habe und ich klicke da doppelt drauf, ich tappe da doppelt drauf, dann sehe ich die im Vollbildschirm. Nur ich stelle es mir ebenfalls problematisch vor. Einerseits mit dem Flash, falls es da eine Funktion gibt, die irgendwie einen Doppelklick erfordert oder was auch immer, dass es da zu Problemen geben kann, kommen kann, oder das ist auch noch nicht so ganz reif. Und vor allen Dingen möchte ich mir nicht ausmalen, wenn ich jetzt einen Flash zum Beispiel Werbung habe und ich klicke da doppelt drauf und sehe das dann gleich in Vollbildschirm, diese Werbung. Ja, die dann auch vielleicht ein anderes Format hat und vielleicht gar nicht mehr passen könnte.
Also ich denke, Videos sind echt, ist jedenfalls das, was mir als erstes und einziges einfällt, der einzige Anwendungsfall, wo ich mir hin und wieder mal Flash wünschen würde. Aber da hört es dann auch schon auf.
Aber auch in dem Video wird deutlich, selbst wenn wir diese Cut-Szenen uns rausdenken würden und denken, die normale Geschwindigkeit ist das ohne diese Cut-Szenen, selbst dann ist es schon relativ langsam.
Ja.
Deswegen würde ich mir sagen, lieber kein Flash und lass es raus und ich kann Webseiten schneller anbrowsen. Und ich muss auch sagen, dass ich im Vorfeld auf der Seite der Kritiker stand, die gesagt haben, ey, das iPhone ist so ein schlechtes Telefon, das kann ja noch nicht mal Flash. und Flash ist ja völlig normal. Heute als iPhone-Besitzer bin ich genauso wie du, denke ich, richtig froh, dass es kein Flash kann, weil das Web ist wesentlich ruhiger dadurch.
Ja, froh wäre ein bisschen übertrieben, aber ich vermisse es auf jeden Fall nicht.
Ja.
Ja, kommen wir zum nächsten Thema.
Okay.
Aber das Interface anschauen, nicht vergessen.
Auf jeden Fall. Das Interface das lohnt anschauen, sich. Sehr empfehlenswert. Also auch für diejenigen, die vielleicht nicht unbedingt mit dem Handy unterwegs sein wollen. Auf jeden Fall UI-geschichtenmäßig sehr toll. Da kann man eine Menge lernen.
Genau. Ich glaube, du hast noch eine Sache, die auch sehr empfehlenswert ist.
Auf jeden Fall. Und zwar hat Dan Sederholm ein neues Buch rausgebracht, beziehungsweise ist er gerade dabei, ein neues Buch rauszubringen. Das heißt Handcrafted CSS. Großes Stichwort, was ich mir rausgeschrieben habe, Progressive Enrichment. Im Prinzip könnt ihr euch, wenn ihr inhaltlich sein Vorgängerbuch kennt, das heißt der Bulletproof Web Design, ins Deutsche nicht wortwörtlich übersetzt, aber sinnbildlich übersetzt heißt felsenfest, richtig, richtig gut gemachtes Webdesign. Also, was sagt man dazu? Gut durchdacht und auf jeden Fall mit Konsistenz dahinter. Ja, also Bulletproof Web Design, das meint das Ganze. Und das war ein fantastisches Buch. Ich habe es im Original Englischen gelesen, weil es damals noch nicht in Deutsch gab. Das gab es erst später. Hervorragend geschrieben, für damalige Verhältnisse war auch das gut, das Buch. Und wie gesagt, jetzt kommt sein zweites Haus, Handcrafted CSS. Da gibt es auch eine DVD dazu oder einzeln, je nachdem, wie man das bestellen möchte. Da ich das erste Buch von Dan kenne, würde ich jetzt schon meine Empfehlung aussprechen. Ich werde es mir auf jeden Fall auch noch bestellen und hier auch in Technikwürze dann rezensieren. Ihr könnt auf jeden Fall schon mal auf die Liste setzen und vorbestellen. Lohnt sich, denke ich. Handcrafted CSS. Ist inhaltlich in Richtung Bulletproof Web Design, hat er auch gesagt. Setzt aber sehr, sehr viel mit zukünftigen Technologien auseinander wie HTML5 und CSS3. Also für diejenigen, die jetzt gerade in dieses Thema einsteigen, wird es sicherlich sehr interessant sein.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, liegt auch, wenn man die Version entsprechend kauft, eine DVD bei, oder?
Ne, es gibt drei Varianten. Du kannst einerseits das Buch Standalone kaufen, du kannst die DVD Standalone kaufen oder du kannst beides zusammen kaufen.
Und das ist dann wahrscheinlich irgendwas in Richtung Galileo?
Video? Ja, ich denke, richtig, das wird sowas die Richtung sein. Okay. Ich gehe mal davon aus.
Ach, es wird immer gemütlicher. Wenn ich rausschaue, dann freue ich mich auf jeden Fall auf meinen
Regenschirm mitgeben.
Ich glaube, das sieht lustig aus. Sommerklamotten und Regenschirm, aber wird wahrscheinlich vonnöten sein. Kommen wir zu den Empfehlungen.
Genau. Du hast da was ausgegraben.
Ich habe da was ausgegraben, genau. Eine Geschichte, die
iPhone.
Entschuldigung, iPhone, genau. Wir hatten sonst nichts in den Empfehlungen. Nein, es lohnt sich wirklich. Ich würde sagen, das iPhone lassen wir demnächst sowieso ein bisschen raus, aber die eine Geschichte sei mir verziehen. Photoswap heißt das Ganze, ist eine kostenlose Applikation, die vor ein paar Tagen im App Store aufgetaucht ist. Und die Funktion dessen ist sehr einfach. Man macht ein Foto, schickt dieses ab, gar nicht an einen bestimmten Empfänger, sondern einfach an die Applikation. Und die schmeißt das Foto dann bei jemanden anderen auf den Screen. Und der kann, wenn er möchte, auf dieses Foto antworten, auch wieder als Foto. Ist jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend, aber so im Prinzip funktioniert es. Das heißt, die Applikation macht nichts anderes als Fotos hin und her schicken. Das heißt, ich bekomme ein Foto. Wenn alles gut geht, irgendwas lustig, kreatives. Da war heute schon alles Mögliche dabei, von irgendwelchen Wohnzimmern, Fernsehbilder, wirklich kreative Aufbauten auf Obst. Mir hat jemand mit Nutella seine aktuelle lokale Uhrzeit auf ein Brot geschrieben und all solche Geschichten. Und darauf kann man dann wiederum antworten. Also auf das Nutella-Brot schmiert man sich dann zum Beispiel, wenn man möchte, selbst ein Nutella-Brot mit seiner aktuellen Uhrzeit. So geht das immer weiter hin und her. Man hat wirklich nur diese Fotomöglichkeit, was einen dazu bewegt, kreativ zu sein. Ich habe nämlich heute schon den ein oder anderen Screen abfotografiert mit irgendwelchen angehefteten Notizzettelchen, mit irgendwelchen Nachrichten. Wirklich sehr interessante Geschichten. Man muss mal so 5 bis 10 Bilder einfach losschicken oder auf 5 bis 10 Bilder antworten. Das geht immer im Wechsel. Man schickt eins los und kann dann auf eins antworten, wenn man möchte, damit auch darauf jemand eingeht. Aber dann können da sehr lustige Dialoge entstehen. Ich würde allerdings trotz alledem die Applikation nicht unbedingt empfehlen für ja eigentlich unter 18-Jährige.
Denn also iPhone mit Kind im Haushalt.
iPhone mit Kind im Haushalt ist insofern schwierig, weil es gibt zwar eine Funktion, dass man Fotos melden kann, aber da wird auch ziemlich viel Mist reingeschmissen. Ich habe zuerst gedacht, daraus resultierend, dass man gar keine Fotos aus seinem, also gar keine Screenshots, die man mit dem iPhone gemacht hat oder sonstige Fotos aus seiner Bibliothek auswählen kann, sondern wirklich ein neues machen muss, dass dann nicht so viel Mist landet. Es gibt aber Leute, die trotzdem ziemlich viel Mist machen und sich selbst zeigen, so wie man sie nicht unbedingt sehen möchte. Das ist der Nachteil daran, aber die Grundidee finde ich phänomenal. Es ist eine super einfache Geschichte. Ich bin heute durch die Wohnung gerannt und habe mit 2-3 Leuten echt urlustige Fotodialoge geführt. Man muss dann aber, wie gesagt, ein bisschen sich auf was gefasst machen. Da kann nämlich auch mal Negatives kommen. So viel zu Fotoswap.
Ja, auf jeden Fall. Ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen, wenn ich mein iPhone wieder aktiviert habe. Dazu später mehr.
Dazu später mehr.
Und dann werde ich auch mal was berichten können.
Ja,
ja,
vielleicht noch ganz kurz zu meinem iPhone.
Gern.
Es gab nämlich da auch ein, zwei, die mir Glück gewünscht haben, dass mein 3GS ankommt, und es ist nicht angekommen. Den Weg, den es nun beschritten hat, nachdem es wirklich zu UPS gegangen ist.
Ja, stimmt, ich hatte es ein bisschen mitverfolgt.
Kurz zur Geschichte, also wirklich nur ganz kurz. Ich habe es versucht, über den Online-Store und über den Online-Apple-Store in Italien zu bestellen. Apple hat meine Bestellung auch rausgegeben an UPS. UPS hat das Ganze dann auch von Holland aus, wo es losgeht, mitgenommen, und dann hat es eine Irrfahrt gemacht von den Niederlanden nach Deutschland, Italien, Deutschland, Italien, Deutschland und wieder zurück in die Niederlande. Eine Woche lang, quer durch Europa. Ich habe es jedenfalls nicht bekommen. Dafür ist meine Kreditkarte belastet für die nächsten 10 Tage. Danke für die 1-2 Angebote, die ich so nebenbei noch bekommen habe über Kommentare, Mails und Co. Ich bin noch immer zu haben als Käufer auf der Suche nach einem 3GS 16 und einem 3GS 32 Gig in Schwarz. Wer also für einen vernünftigen Preis das Ganze abgeben möchte, der darf sich noch immer melden.
Ja, gern.
Somit landen wir eigentlich auch schon bei der Mecker-Ecke.
Ja, genau. Ich teste parallel nochmal eins. Und zwar, was mit meinem iPhone zusammenhängt. Vielleicht sollten wir das gerade mal abfrühstücken.
Dann haben wir das iPhone endlich durch.
Dann haben wir das iPhone nämlich endlich durch.
Können wieder zuhören.
Ich dachte, ich bin heute ein bisschen schlau. Schlussendlich hat sich herausgestellt, dass es gar nicht so schlau war. und zwar habe ich ja auf meinem Mac Stone heißt die App, die ich testen wollte, ne?
Stone Loops.
Naja, genau,
habe ich gesagt.
Okay, es geht eigentlich darum, ich habe heute Morgen einen Artikel entdeckt oder wiederentdeckt, wie man seine iTunes-Bibliothek synkt auf mehreren Macs gleichzeitig. Also du steckst, normalerweise kannst du, egal ob du jetzt ein iPhone oder ein iPod hast, die nur mit einer Bibliothek synken. Und ich habe heute mal Maßnahmen ergriffen. Und habe meine Bibliothek auf der Arbeit in der Agentur eben so eingestellt, dass sie glaubt, sie wäre die Version hier. Problem ist dabei, dass ich das iPhone danach angesteckt habe und habe es dort synchronisiert. So, und jetzt ist natürlich Folgendes passiert. Mein iTunes in der Agentur, also hauptsächlich synke ich mein iPhone zu Hause, aber das in der Agentur, das iTunes hat sich gedacht, Freundchen, du hast hier keine Applikation hochgeladen, deswegen synke ich die mal jetzt alle von deinem Telefon weg. Und wenn wir gerade dabei sind, du deine ganzen Spielstände, die du jetzt hart in den letzten Tagen erarbeitet hast mit den ganzen Spielen, die sind auch doof, die synke ich dir auch mal weg. Und die ganzen Podcasts und so, das ist, Podcast muss man eh nicht hören, lass das mal lieber, hat sich mein iTunes gedacht. Und ich habe gedacht, okay, ja, dann fährst du wieder nach Hause und synkst es da nochmal. Das habe ich gemacht. Hab dann aber festgestellt, dass ich von meinem iPhone das letzte Backup gemacht habe vor circa einem Monat. Ergo, ich habe keine aktuelle Datensicherung von meinen Spielständen. Das Ärgerliche ist, dass ich in den letzten Tagen relativ viel eigentlich gespielt habe mit dem iPhone und teilweise auch Spiele dabei waren, wie eben dieses Stone Loops of Jurassic. Und das ist wirklich sehr hart, dieses Spiel, und ich war sehr weit gekommen, war sehr stolz, und das darf ich jetzt alles nochmal spielen, komplett.
Ich fühle da mit dir.
Und ich habe gerade das allerletzte Backup nochmal eingespielt und sehe gerade, es ist komplett weg. Ich darf nochmal komplett von vorne anfangen. Und das ist sehr ärgerlich. Aber na gut, nur ist es mal so. Also, falls ihr... Macht's nicht. Ja? Nee, keine gute Idee. Lasst es. Es gibt ja Alternativen, zum Beispiel PhoneView ist ein Programm, womit ihr auf euer iPhone drauf zugreifen könnt. Da könnt ihr alle Sachen runterschieben und in die zweite iTunes-Bibliothek reinpacken.
Ja, ich glaube...
Eine Synchronisation, nee.
Ich glaube, macht's nicht, ist ein ganz guter Rat.
Ja. Vor allen Dingen, wenn ihr Spiele spielt und sonst ärgert ihr euch danach massiv, wie ich im Anschluss in diese Sendung.
Ja.
So, dann sind wir auch durch mit dem iPhone.
Wollen wir wieder zum Web kommen?
Ja.
Dann kommen wir wieder zum Web. Entschuldigung dafür, fürs iPhone. Kommt nicht wieder vor.
Ja, das sind alles Meckersachen, die ich eingetragen habe. Ich habe viel zu meckern. Machen wir es ein bisschen kurz.
Ich meckere ein bisschen mit.
Gern. Dirk Gesse hat einen Artikel geschrieben, deswegen bin ich auf dieses ganze Thema aufmerksam geworden. Und zwar hat er den betitelt mit Das Qualitätsbewusstsein bleibt auf der Strecke. Und er bezieht sich in seinem Artikel oder beschreibt die ganze Situation von einem Blogbeitrag auf Self-HTML. Self-HTML kennen wir alle. Als Anfänger haben wir uns da ständig drauf rumgetrieben. Ich habe heute im Nachhinein diesen Artikel auf Self-HTML nochmal gelesen, um die dahinter steckende Diskussion nachzuverfolgen. In diesem Blogbeitrag auf Self-HTML hat der Autor geschrieben, wir haben hier so ein paar... Ich fasse das ein bisschen lapidar zusammen. Wir haben hier so ein paar Artikel auf Self-HTML online gestellt. Der Artikel von dem. Und schaut euch die mal an. Und wenn man sich einen dieser Artikel angeschaut hat, da war ein Beispiel drin, was richtig im Self-HTML Official Style gemacht worden ist. So eine kleine Idee einer Vorschaltseite im Internet, was es heute eh nicht mehr gibt. Vorschaltseiten gibt es gar nicht mehr. Aber darum ging es nicht, sondern dieses Codebeispiel, was da verwendet wurde, das ist sowas von desaströs geschrieben, die einfachsten Grundregeln komplett ignoriert, kein Doctype, Tabellenlayout benutzt, Links ohne Alt-Attribut und bla 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 bla. Also es war richtig, richtig schlecht. Jens Kochdreis, den wir alle ehren, der war der Erste, der kommentiert hat bei Self-HTML und hat gesagt, also ich fasse das jetzt auch ein bisschen zusammen. Liebe Freunde, das, was ihr da gemacht habt, ist überhaupt nicht gut, weil aus den benannten Gründen, die ich ihm gesagt habe, könnt ihr das nicht bringen, schon gar nicht auf Self-HTML, weil Self-HTML ist für Anfänger eine richtige Institution geworden und die meisten Anfänger... Die üben ja den Quelltext HTML anhand von Copy und Paste. Und wenn die das schlechte Beispiel von da nehmen, dann glauben die, das muss so sein, weil es ist von Self-HTML. Das stand ja da, muss ja richtig sein. Der erste Kommentar, der auch zwischenzeitlich da reinkam von dem Autor, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, aber es ist auch, spielt jetzt keine Rolle, der diesen Blogbeitrag auf Self-HTML geschrieben hat, hat dann eben gesagt, Mensch, mach dich mal locker. Ich bin ja froh, dass wir überhaupt Moderatoren haben, Autoren haben, die für Self-HTML schreiben. Und ich sehe jetzt auch nicht ein, warum wir da Qualitätskontrolle machen müssen für so einen kleinen elitären Kreis, der jetzt so verpicht drauf ist, diese Webstandards da durchsetzen zu wollen. Ja? Also ihr seid wirklich klein und das muss jetzt wirklich nicht sein. Daraufhin hat Jens Kochdreis natürlich zu Recht nochmal darauf geantwortet und hat gesagt, Freundchen, pass mal auf, wir reden hier nicht von kleinen elitären Kreis, sondern es ist ein elementarer Bestandteil und hat das Ganze nochmal richtig aufklabüstert. Self-HTML wird als Institution wahrgenommen und so insgesamt hatte man den Eindruck, neben der nicht vorhandenen Kritikfähigkeit, auch des Autors dieses einen Artikels, den wir gerade benannt hatten, der hat sich auch nochmal reingeschaltet und hat gesagt so, nö, ich bin jetzt beleidigt nach dem Motto, ist, dass es einfach offensichtlich darum geht, mehr Quantität zu zeigen, also viele Artikel und nicht um Qualität. Das heißt, da wird nicht unbedingt in den Artikel reingeschaut und gesagt, okay, wir machen das wie bei den Webkrauts, wenn da ein Artikel dabei ist, der ist Mist, dann publizieren wir den nicht, weil dafür stehen wir nicht gerade, sondern es steht Quantität im Vordergrund. Und das ist eine Diskussion, die geht gerade tierisch zur Sache. Ich habe vorhin mit dem Jens nochmal telefoniert und er hat mir nochmal bestätigt, dass die Diskussion gerade noch aktuell im Gange ist. Da geht es teilweise gut zur Sache und ich finde es in Sachen Self-HTML beschämend, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich finde es wirklich sehr schade, weil auch ich habe damals mit Self-HTML so Versteht man uns eigentlich noch neben den Gewitterwolken, die hier donnern? Ich habe auch mit SafeHTML so meine ersten Schritte gemacht und fand es halt klasse, dass man da wirklich zu jedem Thema was gefunden hat. Muss aber sagen, wenn ich jetzt so auf SafeHTML mal schaue, dann ist das Ganze nicht nur rein optisch auch ein bisschen nicht mehr State of the Art, sondern
auch
inhaltlich vor allem. Also ich finde auf SafeHTML, was übrigens seit 10 Jahren, glaube ich, gleich aussieht, soweit ich weiß, nicht besonders viel zu meinetwegen jQuery. Und dazu sollte man echt mal ein bisschen was gelesen haben, wenn man was in Richtung JavaScript machen möchte. Dass da einfach die Inhalte fehlen und dann so argumentiert wird, finde ich echt sehr schade. SafeHTML hat bei mir inzwischen so ein bisschen so das Image, was auch das W3C hat, sehr, sehr langsam und träge zu sein.
Ja, wie das meiste. Also du hattest auch im Vorgespräch mal gesagt, du hast so das Gefühl, dass die alle vor mindestens 5 Jahren stehen geblieben sind und haben sich seitdem nicht mehr weiterentwickelt.
Genau. Also
und wenn man auch den aktuellen Artikel sich da anschaut, der da verlinkt ist im Blogbeitrag auf SafeHTML, dann hat man exakt diesen Eindruck. Obwohl ich dann sagen muss, und da muss ich Jens Kochtheiß in allen Punkten 100% recht geben, er hat sich nicht gefühlt wie vor 5 Jahren, sondern so 1997. Ja, also vor...
Also, 12,
ja?
Das kommt schon hin, ja. Dementsprechend sehr, sehr schade. Und dieses Phänomen der fehlenden Qualität gibt es ja im Moment irgendwie scheinbar auf ziemlich vielen Seiten. Also ich kann mich da an den Smashing Magazine Artikel erinnern zum Thema Barrierefreiheit, der ziemlich hohe Wellen geschlagen hat, zu Recht. Und der ein oder anderen noch weiteren Publikation. Und ich denke, es ist einfach ein Riesenunterschied, ob man so seine Gedanken in ein kleines Weblog schreibt oder dafür halt eine Plattform wie Smashing Magazine, SafeHTML oder sonst irgendwas nimmt, wo wirklich Leute auch drüber schauen, wo Leute versuchen von zu lernen und dann die Leute auf dem falschen Weg zu schicken von vornherein.
Das ist verwerflich, ja.
Das finde ich ist wirklich nicht besonders hübsch.
Dann sollte man SafeHTML wirklich einstampfen und sagen, damals war es gut, aber jetzt inzwischen, wir haben nicht mehr die Zeit, uns wirklich darum zu kümmern. Also an der Qualität sollte es niemals liegen. Qualität zählt. Deswegen machen wir auch diesen Podcast seit 2005. Genau darum geht es und ich werde auch ziemlich stinkig, wenn da jemand ankommt und sagt, wir sind ja schon ganz froh, wenn ein paar Autoren kommt.
Ja.
Aber das ist auch ein grundsätzliches Problem, was uns eigentlich zu meiner zweiten Mecker-Ecke führt. Denn was ich habe schon oft in Technikwürze erwähnt, diese Woche war nochmal ein Negativbeispiel. Und zwar diese ganzen Linkschleudern. Allen voran zum Beispiel das Smashing Magazine. Oder ihr seht es auch in jedem Blog, wenn ihr viele RSS-Feeds abonniert habt. Denn gibt es gar keine wirkliche Qualitätsartikel mehr, wo sich wirklich jemand richtig Zeit genommen hat und hat gesagt, okay, wir recherchieren jetzt ein bisschen im Hintergrund oder schreiben jetzt mal richtig was zusammen und bleibt ein paar Tage liegen und wir gucken uns das nochmal an und recherchieren richtig und machen einen richtig fundierten Artikel. Die meisten Blogs hauen jetzt inzwischen solche Artikel raus, die 10 besten bla bla bla, die 50 besten Übersichten von hier und da und auch gerade das Smashing Magazine, was auch ein Magazin damals war, was wirklich fundiert gute Artikel gebracht hat, haut da wirklich Sachen raus, wo ich gedacht habe, das kann doch wirklich nicht wahr sein. Und ich habe mal ein kleines Beispiel gemacht, das rufe ich mich ja gerade parallel mal auf. Und zwar habe ich mir die Mühe gemacht, das verlinke ich nochmal, und habe die Smashing Web Magazine Seite vom 30. Juni mal aufgerufen und einfach mal in Photoshop nur die Überschriften dargestellt. Und wenn ich euch diese Artikel jetzt vorlese, also von den Überschriften her, dann versteht ihr auch, worum es geht. Keine fundierten Artikel, sondern ich muss für Smashing Magazine mal eben Artikel rausposten und deswegen schreibe ich was, kriege ich mein Geld dafür, alle sind glücklich. Quantität vor Qualität. 54 incredible useful web design checklists and questionnaires. 50 free resources that will be improve your writing skills. 25 examples of a stunning macro photography.
Und so geht es noch 10 weitere.
35 hast du nicht gesehen, dann kommen 10 common mistakes in Logo Design, dann kommen die besten Twitter-Icons und dann kommen die besten Tabs im Webdesign. Also es geht die ganze Zeit so weiter und es ist fürchterlich. Also das ist Quantität für Qualität Und eins, es gibt viele Webseiten, die das so machen. Und eins ist mir auch in letzter Zeit wirklich negativ eingefallen. Webstandards auf Kulando. Das sind Kollegen, die ich damals wirklich geschätzt habe. Das ist inzwischen leider vorbei. Entschuldigung, Jungs. Die haben wirklich richtig super Artikel geschrieben auf Webstandards Kulando. Das richtig Hand und Fuß. Daraufhin haben sie auch ein Buch veröffentlicht. Und das waren wirklich sehr gute Artikel. Und seitdem dieses Buch rausgekommen ist, haben die sich offensichtlich in der Verpflichtung gesehen. Wir sind in Langenhagen, Flughafen, macht nichts, gleich vorbei. Die haben sich auf jeden Fall, seitdem das Buch rausgekommen ist, in der Verpflichtung gefühlt, sehr, sehr viel zu posten, um Links zu generieren, um Verkäufe auf das Buch zu machen, offensichtlich. Denn inzwischen bringen die auch fast jeden Tag einen Artikel raus, oder ich weiß nicht wie oft, es kommt mir auf jeden Fall sehr oft vor, genauso. Die 10 Besten, die 12 Besten, die 50 Besten, die 30 Besten und es kommt nur noch sowas. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin extremst genervt in Twitter, wenn ich solche Ankündigungen lese. Und ich bin auch extremst genervt, dass in meinen RSS-Feed solche Sachen reinkommen. Ich bin für Qualitätsartikel. Leute, schreibt lieber weniger. Es gibt vielleicht weniger Links auf der Seite und ihr verdient ein bisschen weniger Geld bei Google. Aber bitte, Qualität. Qualität, das ist ganz wichtig.
Also die Artikel bei Smashing Magazine sind sicherlich teilweise hilfreich, wenn man nämlich das sucht, was es dann halt ist, nämlich lange, lange Linklisten. Aber das, was in letzter Zeit halt auf Smashing Magazine erscheint und die anderen nehme ich dann einfach mal dann mit in diesen Satz, ist eigentlich das, was ich sonst so in so einer CSS-Gallery finde, wo gute, vermeintlich gute Webseiten einfach nur in Galerieform gepostet werden. Und das ist inzwischen nichts anderes mehr. Aber der Hintergrund, warum jetzt etwas Gutes, wie man etwas Gutes macht, fehlt dann entsprechend.
Genau. Es sind einfach nur noch Links, die rausgeschleudert werden, Linkschleudern. Und das sollte es wirklich nicht sein. Also prinzipiell spricht ja nochmal nichts gegen diese Listen. Also ich kann mir immer noch gut vorstellen, die 10 besten Twitter-Tools für Einsteiger. Ja. Oder die 10 besten Ressourcen für iPhone-Entwickler, wenn wir schon wieder da sind. Die Artikel sind ja an sich nicht schlecht, aber wenn wirklich jeden Tag mindestens 20, 30, 40 solche Artikel rauskommen, dann hat das wirklich nichts mehr mit Qualität zu tun. Dann ist es einfach nur noch, ich muss einen Artikel rausschreiben, damit ich mein Magazin gefüllt bekomme. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich auf meiner Privatblogseite max.de schon super lang nichts mehr gepostet habe. Ganz einfach, weil ich Technikwürze mache und ich mich schon lang von dem Gedanken verabschiedet habe, ich muss jetzt unbedingt was posten, um meine Besucher zu bekommen. Ach, Mann, das ist so eine richtige Sache zum Aufregen. Aber jetzt haben wir noch eine lustige zum Abschluss. Die habe ich heute ausgegraben. Und zwar hat es wiederum mit dem Thema Microsoft zu tun. Und ich bin auch ein bisschen ganz froh, dass die Microsoft-Jungs zumindest heute nicht dabei sind. Sie können ja nichts dafür, unsere deutschen Microsoft-Jungs. Allerdings hat sich die amerikanische Niederlassung da ja ein Fauxpas geleistet. Also ein PR-Desaster ein halbes.
Das kann man so sagen.
Ne? Und zwar haben sie auf YouTube einen Channel online gestellt, der eine Kampagne für den Internet Explorer 8, wo es eigentlich darum geht, dass ein ziemlich luster, also ein bisschen auf Comedy gemacht, das Ganze mit einem festen Moderator, der dazwischen ist, der einfach so ein paar Szenen aus dem Alltag zeigt. Und daneben kommt dann der Moderator und sagt, ja, lad dir doch heute noch am besten den Internet Explorer 8 runter, weil mit dem wäre dir das im Prinzip nicht passiert oder der kann das und das besser. Jetzt kommt das eigentliche Problem. Microsoft hat ein Video herstellen lassen. Was möchtest du es erklären?
Eigentlich nicht so gerne, aber ich kann es natürlich machen. Das kommt halt im gleichen Format daher. Man sieht ein Pärchen in der Küche sitzend. Er tippert an seinem Windows-Notebook und geht sich dann irgendwie einen Kaffee holen und sie fragt, ob sie denn mal kurz ans Notebook könnte. Und dann wird es ziemlich skurril und ich muss vorweg nochmal sagen, du hast wirklich viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, damit ich dir wirklich dann auch abgekauft hatte, dass das jetzt keine Verarsche ist, sondern zu der Kampagne gehört. Aber das ist auf jeden Fall sehr offensichtlich, wenn man dann die anderen Videos sieht. Die gute Dame findet dann offensichtlich im Browser-Cache oder beziehungsweise in der Chronik ihres Mannes eine Seite, die nicht ganz ihrem ästhetischen Empfinden entspricht. Und
sie könnten mal Pornos hat sie gefunden. Ja? Und was sie, auch immer für Pornos da liefen, wir haben es nicht gesehen, aber es liefen Pornos und das fand sie etwas erregend, aber auf andere Weise.
Auf sehr andere Weise, denn sie übergibt sich auf den Küchenboden, er rutscht daraufhin dann in dem Erbrochenen aus und sie übergibt sich weiter über ihn. Also über das ihn, ist genau. Und, das ist leider, das hört sich fast noch ein bisschen zu harmlos an, weil es ist wirklich ekelhaft.
Es ist wirklich ekelhaft, also das ist eine Sache, die würde ich nicht machen. Aber dann kommt der smarte Microsoft-Guy und stellt sich hin und sagt, hey du, hier, wir haben im Internet Explorer 8
Private Browsing.
Private Browsing, Porno-Kam-Tab-Modus. Also wäre dann Mendle so schlau gewesen, hätte sich die Pornoseiten in unserem schönen Modus angeguckt, dann hätte deine Frau dich, hätte sich, sie sich nicht über dich ergeben müssen.
Jetzt
nach dem Prinzip. Das kommt natürlich, also ich möchte euch auch warnen vor dem Video. Schaut es euch nur an, wenn ihr fest im Magen seid. Es ist wirklich nicht so lecker.
Genau.
Es haben sich auch eine Menge Leute beschwert bei Microsoft und haben gesagt, was ihr da macht, das finden wir abartig. Muss nur wirklich nicht sein, das hat wirklich nichts mehr mit Humor zu tun, sondern ist einfach nur noch eklig. Microsoft hat darauf dieses Video aus dieser Kampagne entfernt. Die anderen Videos in der Kampagne könnt ihr noch sehen, haben wir verlinkt. Bei YouTube gibt es natürlich eine Kopie, die wir euch auch verlinkt haben. Microsoft hat das entfernt und hat daraufhin schon geantwortet. Und zwar haben sie gesagt, aufgrund der Marktforschung und so haben wir dieses Video produzieren lassen, weil es den Humor widerspiegelt, den die Hörer und Benutzer von uns erwarten. Das wollen die sehen. Und sehr, sehr vielen gefiel exakt dieses Video auch, aber ein paar haben sich halt beschwert, die fanden das jetzt nicht so toll. Ist marketingtechnisch ziemlich vorsichtig umschrieben. Ich denke mir aber, dass die Aufregung dafür deutlich größer war. Es passt wirklich nicht, er hat mit Humor nichts mehr zu tun, sondern ist einfach nur noch eklig. Und das ist für Microsoft eine ziemliche PR-Panne gewesen.
Ja, also mir fehlen ein bisschen die Worte. Ich verstehe nicht, also bei Microsoft muss doch der ein oder andere mal auf so einen Werbespot schauen, bevor der irgendwie gesendet, sonst wo live gestellt wird und dass da irgendwie keiner gesagt hat, lasst uns da nochmal ganz, ganz kurz 2 Minuten drüber nachdenken, bevor wir das Ding ins Netz hauen. kotzende Leute mit IE8-Werbung. Interessante Geschichte. Und wie gesagt, also nochmal als kurze Warnung, es ist wirklich eklig. Also das ist nicht irgendwie, man sieht es sehr, sehr gut. Also, sie haben es schön visualisiert.
Ich meine, was sie hätten machen sollen, was auch verwerflich ist. Also wenn der Mann jetzt Pornos guckt, heimlich hinter dem Rücken seiner Frau, und verarscht sie sozusagen und sagt ihr nichts davon und hat so ein Geheimleben, dann ist es auch nicht gerade förderlich für die Beziehung. Aber nichtsdestotrotz hätte Microsoft eine Version machen können, wo auch diese beiden Schauspieler drin sind. Er schaut sich diese Pornos an. Sie kriegt das mit, beschwert sich aber, es bricht ein Ehestreit aus und die trennen sich. Und dann hätte der Microsoft-Guy kommen können und sagen können, hier mit unserem Modus wäre dir das Männle nicht passiert.
Genau, damit hättest du dir die ganzen Scheidungskosten gespart. Ja, das wäre dann die jugendfreie Fernsehversion.
Es wäre geworden. Trotzdem witzig geworden und hätte ganz gut in die Kampagne gepasst, weil der Rest der Kampagne ist zwar auch nicht so mein Geschmack, aber ist durchaus stimmig.
Ja, ist fundiert, kann man bringen.
Aber hätte dazu gepasst, aber das war wirklich ein Fauxpas. Und das ist sehr lustig, solltet ihr euch anschauen.
Aber es hält Microsofts Marketingregel Nummer 1 ein. Bad News are good news.
Genau, das ist jetzt schon die vierte Folge in Folge.
Ich glaube.
Über die wir über Microsoft zu reden.
Ich glaube.
Ich hoffe, wie gesagt, am Dienstag werden wir, wie gesagt, die Microsoft-Jungs dann, wenn technisch, ein bisschen habe ich noch meine Zweifel.
Nein, das kriegen wir hin.
Wenn wir das hinbekommen sollten, auf jeden Fall, dann werden wir auf jeden Fall ein interessantes Gespräch haben. Also, ich freue mich drauf.
Ich auch.
Ja. Und damit sind wir durch mit dieser Sendung. Ist doch eine lange geworden, obwohl wir gesagt haben, mit diesen paar Links sind wir doch relativ schnell durch. Aber wir sind so Labertaschen bisher, ne?
So ein bisschen. Aber es hat auch aufgehört zu regnen, das ist ganz gut. Die Zeit überbrückt, jetzt kann ich schnell nach Hause rennen. Brauche auch deinen Regenschirm nicht.
Ich hätte ihn trotzdem mitgegeben, kein Problem. Also, für euch produzieren wir am Dienstag eine neue Folge.
So sieht's aus.
Wann die veröffentlicht wird, können wir noch nicht sagen. Ich gehe mal davon aus, dass es Mittwoch sein wird.
schätze ich mal.
Auf jeden Fall könnt ihr euch derzeit über ganz, ganz viele Technikwürze-Folgen freuen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin. Bye-bye.
Bye-bye.
Mehr Qualität im Webdesign durch Webstandards. Tipps und Tricks zur Umsetzung findet ihr bei den Webkrauts auf webkrauts.de für ein besseres Web. Weitere Informationen und die Links zur Sendung auf technikwürze.de.